Willkommen beim Studi-Podcast von PH Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PH Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe angefangen haben. Moderation: Michael Gerber. Technik: Gino Knöpfel.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Studi-Podcast von PH Bern. Es ist bereits die Episode 14. Und die Frage steht im Mittelpunkt: Was macht eigentlich die Schulleitung? Herzlich willkommen, Daniel Gebauer. Und herzlich willkommen, Alina und Ariel.
Hallo.
Hallo.
Der Daniel Gebauer ist Gesamtschulleiter in Zollbrück, ist Lehrer und er ist unser Gast. Und wer auch dabei ist, ist Alina Labrocca, schon seit 14 Folgen, und auch der Ariel Schranz, auch ebenfalls seit 14 Folgen. Die beiden sind dran, das Studium abschließen, respektive Alina steht kurz vor der Diplomierung, der Ariel auch schon gleich. Aber jetzt zuerst, Daniel, wer bist du eigentlich?
Danke, Michael. Merci für die Einladung hier zu diesem Studi-Podcast. Ich habe vor mehr als 20 Jahren das Lehrerseminar abgeschlossen und bin dann direkt ins Unterrichten eingestiegen. Ich war auf dem Zyklus 2 bin ich Klassenlehrer gewesen, auf der 5. und 6. Klasse. Und habe dann nach ein paar Jahren Schule gemerkt, dass ich eigentlich nicht auf der richtigen Zielstufe angelangt bin. Ich habe auf den Zyklus 3 gewechselt, habe das Nachdiplomstudium gemacht dann zumal. Und bin dann so in der Anstellung in Zollbrück gelandet, auf dem Zyklus 3. Und nach etwa 15 Jahren Unterrichten kam eine Anfrage an mich, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich Schulleitung mich in der Nachbarsgemeinde dort. Und mein erster Gedanke war, nein, möchte ich eigentlich nicht. Und habe mir das aber nochmal etwas genauer durch den Kopf gegeben und habe dann die Herausforderung angenommen. Und mittlerweile bin ich seit 10 Jahren Schulleiter, mittlerweile Gesamtschulleiter vom neuen Verband, wo ich Schule gebe, in Zollbrück, wo ich die Schule leite, nicht die Schule führe. Ja, das ist eine sehr spannende Aufgabe, die ich sehr gerne mache.
Bevor wir vertieft über die Aufgaben der Schulleitungen reden, zuerst Ariel und Alina. Was brennt euch gerade unter den Nägeln?
Bei mir ist es im Moment, wie du gesagt hast, der Abschluss vom Studium, also die Bachelorarbeit, wo ich dran bin, und noch die letzten Module abzuschließen und natürlich parallel dazu zu unterrichten, wo immer das Zeug mit Vorbereiten und Planen. Aber es macht mir mega Spass.
Kannst du noch mal schnell sagen, was ist schon wieder das Thema von deiner Bachelorarbeit?
Mein Thema, also bei mir geht es um Vielfalt im Sportunterricht. Ja. Und ich habe wieder Fokus darauf, auf Einschränkungen beim Gehen, also beim Laufen. Und wie solche Kinder auch die Kompetenzen im Lehrplan erreichen können.
Und dort machst du jetzt wie Erprobungen im Unterricht oder ist es mehr Literaturarbeit mässig?
Es ist Literaturarbeit, aber auch mit Interviews. Ich bin mit einem in die Schule gegangen, der mit Spina Bifida auf die Welt kam, also mit einem offenen Rücken. Und der hat dann so Stützen gehabt, um zu laufen, aber war mega aktiv gewesen und ist jetzt auch ein Paralympicsportler. Hat dort einen spannenden Zugang zu einer Person, die das direkt hat erlebt und, sagen wir mal, das Beste hat daraus gemacht. Und ich kann jetzt schauen, wie ich das auf die aktuelle Situation in der Schule anpassen kann und kann jetzt schauen, wie das mit dem Lehrplan zu vereinbaren ist.
Und hast du jetzt schon wie etwas mega Cooles herausgefunden für dich oder bist du jetzt noch so ein bisschen in den Anfängen?
Ich bin eher noch in den Anfängen. Für die Zeit, die wir im Moment haben, bin ich eigentlich darum noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, aber ich weiss ziemlich genau, was ich machen will und bin mega gespannt, was alles rauskommt. Ich habe noch einen Kontakt zu jemandem, der vor 30 Jahre ist in die Schule gegangen, der hat Mühe gehabt mit Laufen. Und dann kann ich wie vielleicht den Vergleich machen zu ganz früher, vor, sagen wir, 15 Jahren, und wie man es heute handhaben würde.
Das ist mega, mega spannend.
Und an wie vielen Tagen tust du unterrichten? An wie vielen studieren?
Es sind 3 Tage unterrichten und 2 Tage studieren. Oder 2 Halbtage studieren. Und an einem Halbtag tue ich unterrichten und am Nachmittag dann Schule haben. Das heisst ja immer den Freitag frei, den ich entweder für das Planen für die Schule habe oder für PH-Sachen.
Und hast du im Frühlingssemester auch noch PH?
Nein, das sollte ich dann mit allem fertig sein.
Dann hast du nur noch Bachelorarbeit oder die gibst du im Dezember ab?
Die gebe ich im Dezember ab.
Cool. Oder? Das heisst Frühling-Diplomierung?
Das ist der Plan, ja.
Cool.
Alina, du bist Klassenlehrerin. Du wirst am 15. November diplomiert und hast jetzt das Studium endgültig fertig. Wie läuft es in deiner Klasse?
Ja, es läuft mega gut. Ich bin mega happy. klar, es ist streng, es ist viel Neues, aber ich bin mega gut begleitet im Team und mit meiner Mentorin. Und die Klasse, also ich habe heute der Klasse selber gesagt, ich habe mir, glaube ich, zum Start nicht eine gebigere Klasse können wünschen. Sie machen mega gut mit, sie sind motiviert, sie haben Freude und das macht auch mir Freude. Also ich bin angekommen.
Daniel, was geht dir durch den Kopf, wenn du die beiden ehemaligen Studierenden, muss man fast sagen, gehört?
Ich muss sagen, ich kenne ähnliche Situationen aus unserem Lehrpersonenkollegium. Wir haben ebenfalls Studierende angestellt an unseren Schulen und wir sind im Moment auch in Zeiten des Lehrpersonenmangels sind wir stark angewiesen darauf, dass es Studierende gibt, die Mehrbelastung auf sich nehmen. Und dass die sind höchst willkommen natürlich bei uns in der Schule. Wir brauchen euch. Gleichzeitig merke ich auch, es ist wirklich eine hohe Belastung für diejenigen, die diesen Weg einschlagen, das Studium, die Ansprüche in der Klasse, das unter einen Hut zu bringen. Und manchmal habe ich auch ein bisschen Angst diesbezüglich, einfach, dass die Belastung auch ein bisschen zu hoch sein könnte, dass es wirklich dazu führen kann, dass Lehrpersonen oder eben Studierende ja, zerbrechen an dieser Mehrbelastung.
Was kannst du als Schulleitung konkret wie machen, damit Studierende wie eben nicht zerbrechen an dieser Last? Kannst du da irgendwie unterstützen?
Ja, also man muss natürlich neues Personal muss man so oder so muss man gründlich einführen. Also dort haben wir auch entsprechende Checklisten, dass nichts vergessen geht, dass man es wirklich gründlich macht. Man muss sie mit den richtigen Personen vertraut machen, dass sie wissen, mit welchen Fragen muss ich an wen gelangen, das muss sicher geklärt sein. Und er ist aber schon so, dass die Lehrpersonen, die vor Ort, die schon länger in unserer Organisation sind, dass sie vor allem eine Schlüsselfunktion haben eigentlich bei der Einarbeitung. Weil die Fragen die kommen spontan, die kommen täglich. Also, und die Schulleitung ist nicht auch einfach immer da, dass sie die Fragen kann beantworten kann. Du hast es bereits angesprochen, Mentorat, das ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges. Das nehmen häufig Lehrpersonen wahr, die schon sehr engagiert sind in der Schulorganisation innen und das natürlich ohne mehr Belastung auf sich nehmen. Also, aber sie sind eigentlich die Schlüsselpersonen in der langfristigen Einarbeitung von diesen neuen Lehrpersonen.
Und wie ist es jetzt zum Beispiel mit Praktika und mit Stundenplanwechsel an PH? Ist das nicht auch eine Mehrbelastung jetzt für dich als Schulleiter, wenn du weißt, jetzt habe ich eine Lösung für ein paar Monate und dann kann es allenfalls sein, dass wir den ganzen Stundenplan müssen ummodeln. Wie geht man auf das ein?
Richtig, also in der jetzigen Notsituation braucht es so außergewöhnliche Massnahmen, sage ich jetzt einmal. Das bedeutet, dass eben ein Stundenplan innerhalb eines Schuljahres kann wechseln kann. Dass wir Anwesenheiten aufgrund von einem Praktikum müssen organisieren, besetzen. Das hat auch für die Studierenden hat so negative Auswirkungen. Beispielsweise, dass sie unbezahlte Arbeitstage, also unbezahlten Urlaub natürlich. Also dort ist das sicher etwas, was einen Mehraufwand bedeutet für uns. Ja.
Alina, Ariel, wann kommt ihr überhaupt mit eurer Schulleitung in Kontakt? Ist das täglich, ist das wöchentlich? Wie häufig ist das?
Es kommt mega darauf an. Also jetzt in den letzten Wochen hatte ich schon ein paar Mal mit der Schulleitung Kontakt gehabt. Einfach, wenn ich wie gemerkt habe, auch jetzt brauche ich wie Unterstützung, jetzt brauche ich jemanden, der hinter mir steht, für eine Entscheidung zum Beispiel. Dann habe ich wie zuerst im Kollegium innerhalb geschaut mit der Mentorin und manchmal hat mir die Mentorin gesagt, hey, gang mit dem zur Schulleitung, dass du die Unterstützung hast, dass jemand hast, der hinter dir steht. Und dann hatte ich mit der Schulleitung Kontakt gehabt. Und gerade letztens hat es an meiner Klasse bei der Teilpensen-Lehrperson noch einen Wechsel gegeben. Und dort haben wir suchen und Stellvertretung organisieren und alles neu aufgelesen. Und dort bin ich auch sehr eng mit der Schulleitung in Kontakt gewesen. Und dort habe ich auch gemerkt, wie wertvoll das es war, dort so begleitet zu sein. Weil im ersten Moment, das ist in den ersten Wochen, als ich gestartet habe mit der Klasse, als ich dann erfahren habe, oh, da gibt es jetzt einen Wechsel. Das hat mir mega Angst gemacht, weil ich dachte, oh, was passiert jetzt? Wie muss ich? Wer kommt denn? Muss ich? Gleichzeitig habe ich gemerkt, das wäre mir zu viel, jetzt noch einen ganzen Tag zu übernehmen. Dann ist es für mich zu viel, wie soll ich? Und dort habe ich gemerkt, die Schulleitung an der Seite zu haben, hat für mich sehr geholfen. Weil sie hat dann organisieren, mir helfen, zeigen. Und ja, das ist so der Hauptpunkt gewesen, wieso dass ich viel mit der Schulleitung zu tun hatte, schon jetzt.
Ariel, wie ist es bei dir?
Ich habe am Anfang ziemlich viel damit zu tun gehabt, einfach bei Bewerbung und beim bei den ganzen Informationen. Und dann war so langsam wieder die Übergabe zu den Lehrpersonen. Und dann bin ich eigentlich von den Lehrpersonen mehr oder weniger betreut gewesen. Und habe ein mega cooles Kollegium. Und dort helfen alle einander mega gut. Und dann kann ich mit Fragen, die ich habe, direkt dorthin gehen und werde super unterstützt. Und darum habe ich nicht gross, oder jetzt nicht mehr gross Kontakt zur Schulleitung. Ich habe das Gefühl, das liegt sicher auch daran, dass ich Teilpensel-Lehrperson bin, wie eigentlich meine Ansprechperson in erster Linie eine Klassenlehrperson ist, aus näher erst zur Schulleitung geht.
Daniel, siehst du das auch so, dass eher Klassenlehrpersonen viel Kontakt mit der Schulleitung haben und Teilzeitlehrpersonen weniger, oder siehst du das anders?
Das kann man, glaube ich, schon so bestätigen. Also es ist natürlich häufig so, Klassenlehrpersonen, die melden sich eigentlich mit einem Anliegen aus der Klasse. Dort ist es gut, wenn das irgendwie gebündelt, sage ich jetzt, über Klassenlehrpersonen zur Schulleitung kommt. Schlussendlich die personelle Verantwortung hat die Schulleitung über alle Lehrpersonen, das haben alle gleichermaßen zu gut. Und dort findet keine Unterscheidung statt zwischen Klassenlehrperson und Teilpensenlehrperson statt.
Das ist einfach der Unterschied, denke ich, von den Anliegen, die es macht.
Richtig, genau. Wahrscheinlich Klassenlehrperson wird mit irgendeinem Anliegen kommen, wo eine Schülerin, ein Schüler von seiner Klasse betrifft, wo es allenfalls eben zusätzliche Ressourcen braucht, wo man Abklärungen muss treffen muss oder wo man auf dem Inspektorat muss nachfragen muss oder wo man die Eltern muss einladen zu einem Gespräch. Das sind häufig sehr wichtige Themen.
Daniel, du bist sowohl Gesamtschulleiter rund 30% und Standortschulleiter etwa 40%. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Im Büro sitzen häufig. Manchmal muss man sich tatsächlich zwingen, dass man wirklich auch rausgeht in die Schulstube, dass man ins Lehrzimmer reingeht und wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt. Aber es ist natürlich auch viel Büroarbeit, insbesondere meine Funktion als Gesamtschulleiter. Standortleitung ist dann schon eher eben die Arbeit, wo man mit den Lehrpersonen vor Ort hat. Aber als Gesamtschulleiter habe ich wirklich sehr administrative oder viele administrative Aufgaben. Ich bin auch viel in Sitzungen. Also meine Agenda ist eigentlich relativ gut gefüllt. Und ein Grossteil von meiner Arbeit besteht aus Kommunikation. Und da meine ich wirklich von schriftlicher Kommunikation per Mail bis über die interne Kommunikation, Infomail, persönliche Gespräche, Telefonat. Also kommunizieren ist wirklich das A und O bei den Schulleitungen. Weil wir sind also, sage ich mal, das Zentrum der Informationen, wo alles zusammenkommt. Und wir müssen eine Triage machen, welche Informationen muss an wen weitergegeben werden. Das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe.
Was sind die spannendsten Arbeiten als Schulleitung für dich persönlich?
Es gibt sehr viele spannende Aufgaben in der Schulleitung. Anfangs sind sie sehr abwechslungsreich. Also mein Alltag ist sehr abwechslungsreich. Ja, es ist schwierig, dort irgendeine rauszupicken, wo wirklich als Highlight genannt werden könnte. Aktuell bin ich in einem Bauprojekt involviert. Das ist sicher etwas sehr Außergewöhnliches, was nicht jeden Tag passiert. Das ist etwas, was mich wirklich sehr spannend dünkt, wo man auch mit Berufsfeldern in Verbindung oder in Kontakt kommt, in Zusammenarbeit kommt, wo man sonst nichts damit zu tun hat. Also, ja, vom Bau wenig Ahnung, genau gleich wie der vom Bau von Schule geben, nicht viel versteht. Und darum müssen wir, glaube ich, dort gut zusammen reden und zusammen arbeiten.
Jetzt bist du ja nicht nur Schulleiter, du bist auch in zwei Geschäftsleitungen drin, nämlich bei Bildung Bern und beim LCH, beim Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer. Wieso machst du das auch noch? Ist es langweilig als Schulleiter?
Nein, das ist mir absolut nicht. Ich könnte sehr gut, eigentlich auch nur als Schulleiter tätig sein. Das hängt so ein bisschen mit meinem Verständnis zusammen, mit meinem Professionsverständnis zusammen. Ich bin seitdem, dass ich aus dem Semmer kam, bin ich Mitglied beim Berufsverband. Das finde ich wirklich sehr ein wichtiges Engagement. Ohne die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen könnte die Arbeit gar nicht gemacht werden im Berufsverband. Der Berufsverband setzt sich ein für attraktive Arbeitsbedingungen, für die Anliegen der Lehrpersonen. Wenn es keinen Berufsverband gäbe, würde es niemand machen. Also Politik macht das nicht einfach so, sondern die machen wirklich, wenn sie auch für das aufgefordert werden. Und ich habe als Schulleiter ein ähnliches Interesse. Also, ich werde eigentlich meinen Lehrpersonen auch attraktive Arbeitsbedingungen können bieten. Von dem her überschneiden sich dort auch die Interessen. Und ich bin sowieso von meinem Naturell her bin ich politisch, vor allem bildungspolitisch, sehr interessiert. Und dort habe ich die Möglichkeit, mich wirklich einzubringen, meine Meinung zu äußern und auch wirklich das Gefühl zu bekommen, etwas können zu bewirken. Das ist wirklich sehr eine sinnstiftende Arbeit. Und für das, dass ich bei Bildung Bern in der Geschäftsleitung bin, also auf kantonaler Ebene und im LCH auf nationaler Ebene, habe ich auch wirklich, sage ich jetzt mal, eben bis hin zum nationalen Kontext eigentlich eine Übersicht über Themen, was wirklich so anfällt. Und ich muss sagen, Kanton Bern ist nicht überall so viel schlecht, wie er geredet wird. Also wenn ich so im interkantonalen Vergleich sehe, hat es durchaus sehr positive Sachen, positive Entwicklungen.
Wie wichtig ist an deiner Schule die Ausbildung von Studierenden? Habt ihr immer wieder Praktika, die ihr anbietet? Helfen dir so Leute wie Alina und Ariel, dass die erfolgreich Lehrpersonen werden?
Ja, sie bringen frischen Wind rein. Ich habe selber auch als Praxislehrperson gearbeitet, habe immer bei den berufspraktischen Studien mitgeholfen. Ich finde es ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man wirklich das so weitergeben, einbinden. Und eben im Gegenzug kommen ja auch neue Strömungen, neue Trends rein. Es hält dem frisch. Es ist auch sehr interessant für die Schülerinnen und Schüler. Die haben immer irgendwie, sprechen die positiv auf das an, auf das Ergänzende. Und ja, es kann auch helfen, beispielsweise für Stellvertretungssituationen mal können, zu besetzen. Das ist sicher auch ein angenehmer Effekt. Bei uns haben wir es jetzt nicht so, dass es irgendwie festgeschrieben ist in einem Konzept. Aber längerfristig gesehen wird eigentlich unsere Schule so dorthin bringen, dass wir als Partner Organisation eigentlich von einer pädagogischen Hochschule tätig sein. Also das wäre eigentlich für mich so ein längerfristiges Ziel, weil ich doch eben glaube, dass man dort wirklich eine wesentliche Aufgabe ist, aber auch verbunden mit einem Mehrwert.
Weiterbildung, Ausbildung, Bildung ist dir wichtig. Welche Weiterbildung hast du als letztes gemacht?
Als letztes habe ich einen Masterlehrgang gemacht, Bildungsmanagement. Das ist etwas, was nicht zwingend erforderlich ist als Schulleitung. Das ist so ein bisschen wie die ausführlichste Ausbildung, die man machen kann als Schulleitung. Aber es hat mich immer gereizt, nicht einfach nur minimal die Standardlösung zu machen, sondern wirklich ein bisschen weiterzugehen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ich habe dort unglaublich gute Kontakte gewonnen. Und ja, ohne die Ausbildung wäre ich vielleicht nicht dort, wo ich jetzt bin, muss ich ehrlich sein.
Ist das auch die Ausbildung, die, wenn du weit zurückschaust, für dich am meisten hast können daraus nehmen können? Oder gibt es da noch eine andere?
Nein, ich glaube tatsächlich die, die am meisten, sage ich mal, Spuren hat hinterlassen. Ja. Auch die Kontakte, die ich dort geknüpft habe, sind ganz, ja, wirklich mit mehreren Leuten aus dem Lehrgang raus noch engen Kontakt. Aber man merkt dort schon, also, wenn auch nicht mehr alle die Zusatzausbildung machen, also die das schlussendlich auf sich nehmen, die sind schon, sage ich jetzt, überdurchschnittlich interessiert, überdurchschnittlich motiviert, so etwas zu machen.
Und wie lange ist die Ausbildung dann noch gegangen?
Die war berufsbegleitend. Das ist natürlich auch so eine, ja, also all die Schulleitungsausbildungen sind berufsbegleitend organisiert. Und je nachdem, wie schnell dass man das will, durchlaufen will, kann man das in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren, man kann es aber auch ausdehnen. Auf längere Zeit, dass man es absolvieren kann. Ja.
Es gibt aber auch persönliche Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Welche sind die wichtigsten aus deiner Sicht, wenn man als Schulleitung erfolgreich sein will?
Es ist sicher von Vorteil oder unbedingt erforderlich, dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Also so die 4M, man muss Menschen mögen, das ist auf jeden Fall eine wichtige Grundvoraussetzung. Wir sollten so ein bisschen das Talent haben dafür, Sachen zu organisieren, Leute zu führen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht immer nur schön, was wir machen. Das heisst, es kann unter gewissem Zeitdruck können gewisse Aufgaben anfallen. Das heisst, Belastbarkeit ist sicher ein Thema. Das sind so drei Sachen, die mir spontan einfallen.
Denkst du, es ist Voraussetzung, dass man mal als Lehrer, Lehrerin gearbeitet hat?
Es ist schon sehr gut, dass man das Bildungssystem, die ganze Pädagogik dahinter, ohne eine gewisse Methodenvielfalt, dass man das alles aus eigener Erfahrung gelernt hat und aus dieser Erfahrung. Auch die Schwierigkeiten, dass man wirklich Lehrpersonen verstehen kann, was ihre tägliche Herausforderung ist, ist wirklich wichtig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es zum Beispiel in einer geteilten Leitung, also Co-Leitung, beispielsweise so jemand mit einem ganz anderen Hintergrund ohne weiteres mal verleiden. Ich denke, das ist nicht unmöglich, dass man sich in die Thematik von der Schule eindenkt und sich das Wissen aneignet. Weil es eben viele andere Qualitäten auch noch braucht, die jetzt unabhängig davon, eine gute Lehrperson ist nicht eine gute Schulleitung automatisch. Das ist, sind zwei Paar Schuhe.
Und mir ist jetzt vorhin nur durch den Kopf, du hast gesagt, es ist gut, wenn man die Probleme und so mal selber erlebt hat. Würde es denn nicht gut, durch die Schulleitung immer wieder in den Lehrberuf zu gehen? Dass man wie sieht, was ist aktuell, weil ich meine, der Beruf verändert sich ja immer wieder, dass man wie das Neue sieht? Oder findest du, da ist man genug drin?
Ich glaube, wenn man einmal einen grossen Erfahrungsschatz hat, kann man wirklich auch antizipieren. Also, dass man wirklich auch im Gespräch in weiss, wo dass man sich die Informationen kann holen kann, dass man es einordnen kann. Darum finde ich, ist es nicht zwingend, dass eine Schulleitung muss unterrichten muss. Tatsächlich nicht. Und ich, jetzt an meinem Beispiel, ich tue im Moment auch nicht mehr unterrichten. Also, nebst den 70% Leitung von dieser Schule hat das Unterrichten eigentlich im Moment keinen Platz. Das, ich schließe es nicht aus, das ist wieder aufnehmende Unterrichtstätigkeit. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ja, es gibt beides. Also, Leute haben gerne noch einen Fuss im Unterricht. Ja.
Alina, kannst du dir vorstellen, Schulleiterin zu werden?
Ich glaube, jetzt möchte ich zuerst mal im Beruf ankommen als Klassenlehrerin so richtig. Ich weiss nicht, sag niemals nie, aber im Moment würde ich glaube eher sagen, dass ich lieber im Klassenzimmer stehe. Aber man weiss nicht. Du, Ariel?
Ich kann mir es aktuell auch nicht vorstellen, aber so längerfristig würde ich es sicher nicht ausschließen. Ich habe das Gefühl, das wäre etwas, was ich noch spannend finden könnte.
Die Leute, die PA abschließen, stehen nicht alle am gleichen Ort. Wie kannst du als Schulleiter mithelfen, dass die Leute gut einsteigen, dass sie möglichst lang im Beruf bleiben, dass sie erfolgreich sind?
Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Wir probieren den Einstieg eigentlich so gut als möglich können zu gestalten für sie. Die Unterstützung anbieten, die sie brauchen, das ist auch sehr individuell, das weiss man in den Gesprächen. Wir probieren so kurz nach Start auch mit Gesprächen abzuholen, auch wieder, wie ist der Start gelungen. Wir probieren flankierend eben mit Mentorat so viel zu unterstützen, dass sie wirklich auch ja, ich sage jetzt, in der Organisation, in der Führung der Klasse, die nötige Unterstützung bekommen. Und dann sind wir natürlich auch auf das Kollegium angewiesen. Ariel, du hast bereits erwähnt, du hast ein tolles Kollegium. Das ist, glaube ich, das, was stark auch darauf abkommt. Einfach die Leute, die an dieser Schule angestellt sind, wie man das Umfeld erlebt, ob es ein gleichgültiges Klima ist oder eben ein sehr hilfsbereites, unterstützendes Klima, das sind ganz wichtige Faktoren. Und wir probieren das Organisatorische so reibungslos aufzubereiten, damit keine Stolpersteine euch im Weg liegen. Das sind so die Sachen, die wir machen können.
Bevor du dich unterstützen und begleiten kannst, musst du sie ja gewinnen. Mhm. Ich weiss nicht, wie attraktiv deine Schule ist. Aber wie gewinnst du überhaupt in der heutigen Zeit vom Lehrpersonenmangel neue Lehrpersonen? Also gehst du schon an PH abwerben, du hast sie aus dem Praktikum rauslocken, dass sie Aufgaben übernehmen. Mhm. Wie gehst du vor?
Das ist aktuell wirklich ganz eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind schon seit etwa 3, 4, vielleicht 5 Jahren schon in dieser anspruchsvollen Situation, dass wir einfach wirklich, wenn wir eine Stelle ausschreiben, kaum Bewerbungen haben dafür. Das heisst, wir müssen sehr aktiv auf Personalsuche gehen. Häufig läuft das von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man Kontakte knüpft, dass man das Umfeld abfragt, persönlich nachfragt. ich glaube, die wenigsten von den Leuten, die wir jetzt neu angestellt haben, haben sich auf ein klassisches Stelleninserat gemeldet. Also das ist häufig, dass wir auch über Studierende fragen, kennst du noch Leute, dass man dort im Umfeld fragt. Es ist sehr viel aufwendiger geworden, dass man wirklich Stellen mit guten Leuten kann besetzen kann. Und also, wir haben ja die eigenen Ansprüche, haben wir müssen oben runternehmen. Also, es ist illusorisch zu denken, dass man Leute findet mit der Ausbildung, mit der Berufserfahrung. Im Moment sind wir tatsächlich froh, wenn ihr in die Bresche springt. Also, auch in unserer Schule haben wir tatsächlich ein paar Studierende, die nebst dem Studium die unterrichten. Also, das ist ein wesentlicher Anteil.
Und Leute ganz ohne Diplom, ganz ohne Ausbildung, die OPH nicht machen wollen, stellst du so jemanden auch an?
Haben wir auch. Ja. Das kann. Es gibt Leute, die wirklich viele Fähigkeiten, die eine Lehrperson braucht, aus ihrer vorderen Tätigkeit oder auch von ihrem Naturell mitbringen. Das heisst aber nicht, dass der theoretisch, also die theoretische Ausbildung, das Studium, dass das irgendwie ersetzbar wäre. Das bedeutet es überhaupt nicht. Aber es gibt tatsächlich in gewissen so Ausnahmefällen kann das tatsächlich sehr gut funktionieren. Und wichtig wäre aber jetzt, dass man dort auch probiert, eine nachhaltige Lösung zu schaffen. Oder? Dass man sagt, dass man die probiert, darauf herzulüpfen, dass die eine Ausbildung nachholen. Das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, oder? Wie das weitergeht. Solche Personen können wir auch nicht einfach normal anstellen. Das ist häufig so, dass wir in der Anstellungsverfügung dann auch entsprechende Klauseln drin tun, dass eben die Ausbildung muss nachgeholt werden in einem bestimmten Zeitrahmen. Teilweise ist das natürlich auch nach Ausbildungsbiografie fast ein unmögliches Vorhaben. Also, wer eben keine Berufsmatur hat oder keine Fachmaturität, wird auch schwierig den Weg in eine pädagogische Hochschule finden.
Kommen wir noch zu deinem Führungsstil oder zu deinem Führungsverständnis. Wenn man die Ausbildung macht zur Schulleitung, muss man das immer wieder reflektieren. Kannst du uns in 3-4 Sätzen sagen, wie dein Führungsverständnis aussieht als Schulleiter?
Er muss sicher nicht so, dass ich einfach rein von oben herab finde, ich darf Sachen beschließen und das sollen alle anderen so machen. Das kann ich nicht. Ich tue mich sehr gerne im Team absprechen. Wir haben eine sogenannte Schulleitungskonferenz. Da sind alle Standortleitungen, die gleichzeitig auch Zyklusleitungen übernehmen, wo wir uns absprechen. Das hat eine andere Gewichtung, eine andere Abstützung schlussendlich. Und dann ist es so wichtig, dass man immer wieder Lehrpersonen, Spezialisten, Spezialistinnen mit einbezieht in Arbeitsgruppen. Dass man die Temperatur spürt in den Schulhäusern, die Stimmung mit einbezieht, sie partizipieren oder auch kooperative Lern- oder Lehrformen anbieten, wo man etwas erarbeitet. Ich denke, so ist man aus einem gesunden Mix, sage ich jetzt, aus all diesen Formen, kann eine Schule wahrscheinlich erfolgreich geführt werden. Das ist, ich weiß nicht, wie ihr eingebunden seid in so partizipative Prozesse, aber das ist für mich so die Idealvorstellung, auch, dass zu gewissen Themen das Spezialwissen kann abgeholt werden.
Also ich bin jetzt neu an der Schule, also ich bin jetzt noch nicht so Spezialistin, aber ich weiss, dass bei uns gibt es so eine Steuergruppe, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Und was ich einfach auch weiss, ist, dass sehr viel auch die Meinung von verschiedenen Lehrpersonen gefragt wird. Also letztes Mal auch tatsächlich bei mir und bei der Kollegin ist es darum gegangen, wegen E-Mail-Verkehr und so, wenn, wie, wo, was sind von Mails. Und dann sind auch wir gefragt worden. Und das hat auch mir wie das Gefühl gegeben, so, mega cool, ich darf auch sagen, was mir jetzt wird gefallen. Und das habe ich sehr angenehm gefunden, so die Art von eingebunden sein. Obwohl ich wie neu bin und das eben mir bewusst ist, dass ich jetzt noch nicht mega viel Wissen einbringen kann, ist es ein schönes Gefühl gewesen. Ariel, hast du auch schon Erfahrungen gemacht?
Bei mir war es auch so, eigentlich schon ab der ersten Sitzung, als ich dabei sein konnte, mitreden und meine Inputs reinbringen. Und das ist gut aufgenommen worden. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass ich gut aufgenommen wurde, dass ich einfach schon meine, meine Ideen einbringen und sie haben mir zugelassen und geschaut, wie man das kann umsetzen kann.
Daniel, du bist Mitglied der Geschäftsleitung vom LCH, wie gesagt, und auch vom Berufsverband Bildung Bern. Was würdest du im Kanton Bern verändern bezüglich Schulleitung, Anstellung, aber auch Instrument für die Unterstützung? Also was brauchen die Schulen, was brauchen die Schulleitungen, für Fortschritte können zu erreichen?
Die Schulleitungen brauchen sicher nicht mehr Geld, das brauchen sie nicht, sie haben ein gutes Einkommen. Was sie brauchen, ist mehr Zeit, zeitliche Ressourcen. Häufig ist es so, dass sie die Aufgaben, die sie sollen, können bewerkstelligen können, dass sie es nicht gründlich machen können, dass sie unter Zeitdruck stehen, das ist unbefriedigend. Und der Kanton hat diesbezüglich eigentlich schon Anliegen vom Berufsverband gehört und hat auch entsprechend in die Richtung jetzt einen Vorschlag gemacht. Und ist jetzt eigentlich in der Vernehmlassung von der Änderung von der Lehreranstellungsverordnung hinsichtlich der Ressourcen von der Schulleitungen, was soll erhöht werden. Und wir erhoffen uns natürlich dort ja, sehr stark, dass das endlich die nötige Entlastung auch gibt, damit wirklich die Arbeit gründlich gemacht werden kann. Ist sicher eine Schlüsselposition innerhalb von einer Schulorganisation, die Schulleitung. Und wenn dort wenn die in dem Sinn eben genügend Ressourcen hat, gesund kann bleiben auch in diesem Beruf, dann dient das sicher der Schulorganisation maßgeblich.
Wie siehst du die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Ist dort ein Schulleitungsmangel vorhanden und wie gravierend ist der?
Wenn man eine Altersstrukturanalyse macht, merkt man, dass es gibt eine Überalterung in der Schulleitung im Kanton Bern. Das heisst, es ist zu erwarten, dass in den nächsten paar Jahren überdurchschnittlich viele Schulleitungen ins Pensionsalter kommen. Und gleichzeitig hat man aber in der Ausbildung von der Schulleitungen hat man die Grundvoraussetzungen hat man von einem CAS, abgeschlossenen CAS auf einen DAS angehoben. Und durch die Anhebung von der Anforderungen hat man plötzlich auch mehr Anmeldungen bekommen. Also es ist durchaus erfreulich, dass die Zahlen von den angemeldeten Schulleitungen, dass die am Steigen ist. Aber das reicht wahrscheinlich nicht, um das zu kompensieren, die ins Pensionsalter kommen. Also es wird weiterhin grossen Bedarf geben an Schulleitungen in den nächsten paar Jahren.
Du hast über Alterung angesprochen. Ich habe mich jetzt gefragt, so, aus Schulleitung gibt es da irgendwie, es klingt jetzt doof, aber ein Mindestalter? Oder findest du, man sollte ein gewisses Alter haben, um Schulleitung zu sein, eine gewisse Lebenserfahrung halt mitbringen? Oder könnte jetzt jemand frisch an die Presse, doof gesagt, jetzt ich, 24, die Ausbildung von Schulleitung und als Schulleiterin arbeiten?
Das ist nicht ausgeschlossen, dass du das kannst. aber es gibt natürlich, gerade in einem Berufsfeld, eben, wo vor allem eine Führungsaufgabe ist, gibt es natürlich Sachen, wo dir leichter fallen, wenn du aufgrund von deiner Biografie kannst eine Einordnung machen kannst. Aber ja, ich kenne ganz viel. Ganz viele junge Leute, die viele Anforderungen mitbringen, die eine Schulleitung braucht. Also das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Gut ist auch, wenn es vielleicht eine Durchmischung gäbe. Also ich denke, gerade in einer Co-Leitung kann man sich vielleicht optimal ergänzen. Das heisst, Schulleitungsmitglied ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt und das andere Schulleitungsmitglied eben jünger ist.
Wir haben im Vorgespräch davon gehabt, dass es der Kontakt zu Eltern und zu Schülerinnen und Schülern erst dann mit der Schulleitung kommt, wenn eben etwas außerordentlich ist. Nehmen wir jetzt an, die Schulleitung ist eben noch sehr jung. Siehst du dort nicht ein Problem drin? Also, dass wie dann die Eltern vielleicht misstrauisch wären oder so aufgrund des Alters?
Das glaube ich nicht. Das hat mit dem sonstigen Auftritt von dieser Person vor allem zu tun. Ich denke, ein professionelles Auftreten kann genauso gut eine junge Schulleitung herbringen. Ich glaube, das sind Sachen, die eher wichtig sind. Also, bei dir als Lehrperson ist es ja ähnlich. Also, wenn du ein Elterngespräch führst, dann bist du ehrlich, fast in jedem Fall sicher jünger als die Eltern von deinen Lernenden. Auch dort, das kippt irgendwann, ist das Verhältnis. Oder? Wenn du vielleicht 10, 15 Jahre dabei bist, wirst du vielleicht das erste Mal mit Eltern Kontakt haben, die gleich alt sind wie du. Mhm. Und, dort bist du ein bisschen im Gleichen ausgesetzt. Aber auch dort, wenn du eine gute Auftrittskompetenz hast, wenn du einen professionellen Auftritt herleihst, dann wirst du auf jeden Fall ernst genommen auch wenn du jung bist.
Hast du das Gefühl, es gibt irgendeinen anderen Grund, wieso dass jetzt die Schulleitungen eben halt eher nicht so jung sind? Also jetzt hast du gesagt, eben über die Überalterung, die du erwähnt hast, hast du das Gefühl, da gibt es irgendeinen Grund? Oder wieso kommen viele Leute erst später drauf, so, ah, ich will jetzt eine Schulleitung machen?
Der klassische Weg von einer Schulleitung ist natürlich bisher schon so gewesen, dass sie eben 10, 15 Jahre Unterrichtserfahrung gesammelt hat und irgendwann das Gefühl hatte, ich habe die Sicherheit gewonnen, dass ich in eine Leitungsfunktion gehen möchte. Und man muss auch sehen, dass als Lehrpersonen nicht x-beliebig viele Entwicklungsmöglichkeiten berufliche vorhanden sind. Also Schulleitung ist eine von diesen Entwicklungsmöglichkeiten. Darum ist das wahrscheinlich so der gängige Weg gewesen, wie jemand zu einer Schulleitungsfunktion gekommen ist. Und das muss aber eben überhaupt nicht so klassisch verlaufen. Ich denke, es gibt wirklich auch andere Möglichkeiten, mit Michael immer das beste Beispiel, dass es auch anders geht, dass auch andere Bildungswege möglich sind, um zu einer Schulleitungsfunktion zu kommen.
Wie politisch ist eigentlich deine Aufgabe auf regionaler oder auf kommunaler Ebene? Also hast du dir Ziel wie ein neues Schulhaus, das du jetzt hast, bekommen? Oder lässt du die anderen arbeiten im politischen Bereich? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Schulleitung ist per se ja eigentlich ihre politische Abhängigkeit. Wir sind vorgesetzte Behörden, die Schulkommission oder je nachdem die verantwortliche Gemeinderätin oder Gemeinderat, die tragen politische Funktion. Das heisst, wir sind dort in einer starken Abhängigkeit, in einer starken Wechselwirkung. Und das wird unsere Arbeit auch, ja, steht sie in Abhängigkeit natürlich von dieser politischen Arbeit. Und ich stehe eigentlich als Bildungsexperte dieser politischen Behörde zur Seite. Ich muss sie beraten. Sie ist die strategische Behörde und gibt eigentlich nicht Aufträge, die ich operativ umsetzen muss. Das habe ich natürlich einen starken Einfluss drauf. Also ich kann wirklich auch politische Prozesse initiieren, ich kann sie in Gang bringen. Schlussendlich muss sich aber eine Kommission oder die strategische Behörde im Klaren sein, was sie will, wo sie her will. Woher will sie das Schiff lenken? Aber ich kann natürlich stark Einfluss nehmen aus meiner operativen Warte raus. Und das ist, man könnte sagen, das ist ein bisschen Lobbyarbeit. Ja. Ja.
Und das machst du auch gerne?
Das mache ich sehr gerne, ja. Das ist wirklich etwas, wo ich muss gute Argumente erarbeiten, ich muss können überzeugen können. Ich muss ajour sein, das heisst, ich muss auch wissen, ist das zeitgemäss. Das ist übrigens Weiterbildung auch sehr gut, damit ich wirklich auch den Bezug eigentlich zu der jetzigen Doktrin eigentlich nicht verliere. Das sind so wichtige Punkte.
Ja. Schauen wir die Zukunft an, wo es hergeht. Ariel, Alina, was tun die nächsten Wochen bringen in eurem Berufsleben oder in eurem Studienleben?
Bei mir dominieren die nächsten Wochen sicher die Bachelorarbeit. Und ja, weiterhin zu unterrichten.
Hast du schon Ideen, wie du auf nächsten Sommer ein Klassenlehreramt übernehmen oder so? Steht das auch schon?
Fragt das jetzt der Schulleiter, oder?
Das fragt jetzt der Interviewer und der Schulleiter.
Also, das möchte ich sicher. Aber ich weiß noch nicht wo. Je nachdem, vielleicht tut sich etwas auf. Ich kann schon ab dem Winter, wenn ich weniger studiere, kann ich schon, da wo ich im Moment am Unterrichten bin, kann ich ein bisschen aufstocken. Das sind wie die Tage, die ich im Studium hatte, weiterhin unterrichten kann. Ich komme auch nicht ganz auf 100%. Aber ich werde dann ab dem Sommer dann 100% Klassenlehrpersonenstelle übernehmen am liebsten.
Am Kindergarten oder nicht am Kindergarten?
Das spielt mir nicht so eine Rolle. Ja. Aber im Moment, ich bin jetzt an der ersten, zweiten und das finde ich schon sehr cool. Und es kommt auch darauf an, was sich wo auftut. Und dann bin ich dem gegenüber eigentlich ziemlich offen.
Ja, bei mir ist sicher mal eben Diplom-Feier, dass wirklich das Studium dann abgeschlossen ist. Genau, und sonst mit der Klasse haben wir noch viele kleine Projekte. Wir machen Halloween, machen wir einen speziellen Nachmittag, wo wir ein bisschen basteln und wo wir uns verkleiden. Im Dezember haben wir noch ein Adventsfenster, wo wir basteln. Wir gehen noch in ein Altersheim singen. Also wir haben noch ganz viele spannende kleine Projekte und ich freue mich sehr auf die Zeit.
Gibt es auch Herausforderungen, wo du denkst, da bin ich froh, wenn ich es hinter mir habe?
Ja, zum einen das Redner-Diplom-Feier. Ich darf dort das Referat halten. Und ich freue mich einerseits, weil ich glaube, mittlerweile die von den Podcast regelmässig hören, wissen, dass ich gerne rede. Aber gleichzeitig bin ich sehr nervös, weil ich will, dass es spannend ist und dass die Leute nicht fast einschlafen. Und gleichzeitig will ich wie eine Message überbringen und nicht einfach vor mir her schwafeln. Und ich bin mehrere Gedankengänge immer wieder am Überlegen, was soll ich, wie soll ich, was soll ich. Es ist noch nichts Konkretes und es macht mich ein bisschen nervös. Aber ja, ich bin froh, wenn das durch ist. Aber sonst, wenn ich auf die Schule her schaue, im Moment geht es noch nicht. Die Standortgespräche sind erst so im Januar, Februar, die ich mache. Ich glaube, das ist dann auch noch mal etwas, wo ich dann ein bisschen nervös werde sein, was die Ersten sind. Aber auch das ist so ein freudiges Nervös. Neue Erfahrungen sammeln. Ja, bin gespannt.
Hast du auch Grund, nervös zu sein, wenn du an deine Bachelorarbeit denkst oder am Abschluss vom Studium oder alles im grünen Bereich?
Ja, also es ist, aktuell ist einfach ein bisschen viel, was läuft, was ich noch machen muss. Und das macht mich so ein bisschen nervös, aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich so weit funktioniert. Und wenn ich dranbleibe, dann gibt es für mich nicht grossen Grund, da nervös zu werden.
Daniel, was sind so deine nächsten Meilensteine in deiner beruflichen Tätigkeit?
Der nächste Meilenstein wird im August 25 sein, wenn wir unser neues Oberstufenzentrum werden in Betrieb nehmen, also beziehen und in Betrieb nehmen. Wir haben dort nicht ein Schulhaus mit konventionellen Klassenzimmern, das wir gebaut haben, sondern das ist ein Schulausbau mit zwei grossen Lernlandschaften. Das heisst, der Unterricht wird stark auf selbstorganisierte Lehre ausgerichtet sein. Wir sind aktuell dran, die Unterrichtskonzeption voranzubringen. Ich besuche jetzt auch noch mal Schulen in Basel-Stadt, die Lernatelier anbieten. Also, da sind wir sehr stark gefordert aktuell. Und ja, es sind auch alle Augen auf uns gerichtet, wie es im August soll losgehen. Und bis dahin haben wir tatsächlich noch viel zu tun. Also das ist, erwarte ich wirklich mit Spannung. Also das ist sicher, oder wir können sagen, der Meilenstein überhaupt. Ich glaube, so ein gewichtiger Meilenstein ist noch nie kurz bevor gestanden.
Das heisst, bei euch bei der Schule wechselt es jetzt eigentlich von konventionellen Klassen zu öffnen und eben so ein bisschen selbstständiges Lernen? Oder gibt es dann wie gleich noch so die Klasse an sich? Oder wird alles über den Haufen
geworfen? Nein, es gibt immer noch, das Klassengefüge wird immer noch, wird's immer noch geben. Eine Lernlandschaft werden sich eine 7., 8. und eine 9. Klasse teilen, den grossen Raum. Es wird auch nach wie vor konventionellen Unterricht geben, wie man es kennt, mit der Methodenvielfalt. Also es wird auch Frontalunterricht geben. Aber eben das Element von dem Lernatelier ist sicher neu. Auch, dass wir viele alternative Lernorte probieren anzubieten in diesem Schulstandort. Einen sogenannten Marktplatz mit Sofas, Städtisch, bis hierher zu einer Seilbahngondel wird es wirklich also ganz cool. Unterschiedliche Elemente haben. Ja, also wir haben wirklich dort auch einen Unterricht konzipiert, der wirklich von Grund auf neu ist. Also es gibt bestehende Konzepte zwar, aber du musst irgendwie für deine Schule das selber entwickeln. Und das ist jetzt so ein partizipativer Prozess, wo das Kollegium wirklich von Beginn weg mit einbezogen wurde. Also sie helfen sehr stark mit, den Unterricht zu konzipieren. Und das ist auch nicht eine Aufgabe, die ich beispielsweise alleine lösen kann. Also da hole ich mir auch entsprechende Beratung und Hilfe. Das ist wirklich, wäre nicht so zu stemmen. Auch nebst dem Bau, der sehr viel zu tun gibt, das ist wirklich auch sehr aufwendig. Also das hätte ich mir so nicht denken lassen. Aber sehr, sehr spannende Aufgabe. Ja.
Das ist dann mega spannend. Sagen wir jetzt mal, irgendein Schulleiter, Schulleiterin hört zu und denkt sich, wow, das interessiert mich mega. Kann man das anschauen?
Ja, irgendwann kann man das schon anschauen. Also im August starten wir auf einmal. Und ich habe bereits schon Leute, die das gerne anschauen möchten. Und ich werde dort aber ein bisschen meine Leute müssen schützen. Ich sage jetzt einmal, wir brauchen dort sicher ein halbes Jahr, wo wir keinen Besuch werden empfangen. Einfach weil das braucht am Anfang einfach, sage jetzt, so eine Findungsphase, bis wir wirklich können sagen können, jetzt ist das so angelaufen. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, wie das so ein Besuchsfenster so aussehen soll. Das werden wir mit euch natürlich gerne noch für andere Leute auf, die in eine ähnliche Richtung ihren Unterricht entwickeln wollen.
Und das ist jetzt aber eben für die Oberstufe?
Das ist für den Zyklus 3, genau.
Könntest du dir das auch vorstellen, etwas in dieser Art im Zyklus 2 zu machen? Oder hast du das Gefühl, es braucht Kinder, die schon so ein bisschen reifer sind, älter sind?
Geht natürlich schon in diese Richtung, auf dieser Schulstufe. Aber ich denke, das Element eben aus dem selbstorganisierten oder selbstregulierten Lehren kann man auch schon auf dem Zyklus 2 umsetzen oder im Zyklus 1. Also das beste Beispiel eigentlich für selbstorganisiertes Lehren findet man im Kindergarten. Also mit dem freien Spiel, glaube ich, sind sie eigentlich am nächsten an der Idee eigentlich von der individuellen Umsetzung von Zielen und von den individuellen Zeitressourcen in der Umsetzung. Und es ist auch für uns natürlich wünschenswert, wenn natürlich jetzt in den unteren Klassen auf das auch ein bisschen hergeschafft wird, dann mal, oder? Ja. Aber für das müssen wir jetzt wirklich auch erste Erfahrungen können sammeln. Was natürlich anders ist, wir haben jetzt auch die räumlichen Voraussetzungen, weil wir einen Neubau gestalten können, dass wir natürlich auch in der räumlichen Umsetzung genau das haben, so wie man es sich vorstellt. Oder?
Du hast sehr begeistert von den Möglichkeiten zur Umsetzung von einer pädagogischen Vision berichtet. Mhm. Es war die Schulleitung, es ist auch sehr kreativ und gestalterischer Prozess.
Sehr, gerade wenn man solche Sachen kann helfen, initiieren, begleiten, das sind wirklich Highlights in meinem Arbeitsalltag. Ist aber auch so, dass das eigentlich alles nebst dem normalen Schulbetrieb läuft. Also das ist vielleicht auch noch zu erwähnen. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich natürlich in der Funktion des Gesamtschulleiters auch ein bisschen unter diese Funktion, unter diesen Mantel kann bringen. Und sonst ist es tatsächlich so, dass Schulraumerweiterung, Schulraumsanierung, Schulraumneubau eigentlich nicht ins klassische Pflichtenheft gehört vor einer Schulleitung. Also eine Gemeinde muss dort auch Schulleitungen separat entlohnen, wenn die Schulleitung solche Projekte führen, begleiten. Das gehört nicht ins klassische Pflichtenheft von der Schulleitungen.
Daniel Gebauer, Alina Labrocca, Ariel Schranz, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch alles Gute und euch zwei sehe ich wieder im nächsten Podcast. Habt's gut und ade miteinander.
Tschüss.
Tschüss.